Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Die Schriftstellerin Alexandra Riedel hat am Literaturinstitut Leipzig studiert. Beim Berliner Open Mic Festival hat sie Juroren und Publikum entzückt. Und jetzt ist ihr erster Roman erschienen. Im März, kurz vor dem Corona-Shutdown, gab es schon einen Literaturpreis dafür und begeisterte Stimmen. Und unter normalen Umständen wäre die Autorin jetzt wohl auf einer schönen Lesereise mit diesem, ja, wuchtigen Buch. Tja, wir freuen uns, dass Alexandra Riedel wenigstens bei uns sein kann. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen.
Ihr Buch hat lange Wurzeln. Den Plan haben Sie schon vor etlichen Jahren entwickelt. Jetzt ist der Roman in der Welt und man kann ihn kaum präsentieren. Schon richtig doof, ne?
Naja, es ist natürlich schade, aber ich hoffe, dass sich das jetzt nach und nach ändern wird und dann komme ich vielleicht auch dazu.
Die ersten Open-Air-Online-Lesungen sind schon angekündigt und ich hoffe, dass wir sie da bald auch sehen. Jedenfalls kann man und sollte man unbedingt Sonne, Mond, Zinn lesen. So heißt Ihr Roman. Ich war in den letzten Wochen selten so gefangen von einer Geschichte. Frau Riedel, sie spielt im Grunde nur an einem Nachmittag auf einer Familientrauerfeier. Sagen Sie mal selber, wer versammelt sich da denn?
Naja, wie so üblich auf Beerdigungen eben die Familie. Also Gustav Zinn wird ja eingeladen zur Beerdigung seines Großvaters mütterlicherseits, den er überhaupt nicht kennt, also nur aus so kurzen Erzählungen der Mutter. Denn Väter haben keine Rolle gespielt bisher, weder bei Gustav Zinn noch dessen Mutter. Und die sind halt beide ohne Väter aufgewachsen. Dazu gehört dann natürlich auch der Großvater. Und auf der Beerdigung trifft er dann die Witwe, eine sehr kühle Person, und eben auch die beiden anderen Söhne des Großvaters, Ulrich und Anselm.
Was man sich erst erschließt, ist, dass Gustav Zinn, also Zinn, das ist der Familienname des Enkels, dass er der Sohn, ja, der unehelichen abwesenden Tochter ist. Dass die natürlich jetzt nicht da sein kann, liegt auf der Hand. Das ist natürlich ein Familienskandal, der hier auf dem Grunde dieser Trauerfeier weht. Jedenfalls ist der Enkel der Erzähler, der die Geschichte wiederum seiner Mutter erzählt. Direkt redet er sie mit du an. Das muss man erstmal kapieren, so diese Erzählposition. Muss man sich darauf einstellen. Wie sind Sie drauf gekommen?
Erst relativ spät. Also es war erst eine personelle Erzählung. Und mir fiel auf, dass insgesamt doch so eine große Distanz besteht. Und ich brauchte irgendwie mehr Nähe. Und was bietet sich da mehr an als Liebe darzustellen, und die wiederum lässt sich halt sehr gut erzählen durch diese direkte Ansprache.
Und mit diesem Erzähler haben Sie auch die beteiligten Generationen gewissermaßen auseinandergezogen, ne? Warum sollte es der Enkel sein?
Ja, das macht das Ganze natürlich irgendwie komplizierter, wenn man es erzählen möchte. Aber eben diese Distanz war mir doch auch wichtig. Also es sollte eben nicht so ein ganz großes emotionales Zusammentreffen sein, wenn man sich das vorstellt, die Tochter selbst wäre dort gewesen. Das hätte mir für sie, also für die Figur, auch sehr leid getan. Also ich brauchte eine Distanz, weil ich eben nicht so einen dramatischen Familienroman schreiben wollte, in dem es dann viele Emotionen gibt und einen großen Tusch und eine Aufklärung und eine Wahrheit.
Was ist denn dieser Gustav für ein Typ? Wie guckt er denn auf diese Sache?
Auch mit einer gewissen Distanz, aber auch mit so einem Gefühl der Sehnsucht. Also er ist ja nicht der große Redner. Er stellt auch keine Fragen, er beobachtet eher. Und wenn er nicht weiß, was zu antworten ist, schweigt er einfach. Das scheint aber auch alle Beteiligten gar nicht weiter zu stören. Vielleicht ist es ihnen sogar auch ganz lieb, dass es ausgerechnet diese Figur ist, die sehr wenig fragt.
Ich meine, Sie haben auch etliche so groteske Motive eingefügt. Da wird beim Leichenschmaus ein ganzes Spanferkel aufgefahren. Der eine Halbonkel Ulrich, der schüttet sich schön zu und referiert dann halb betrunken eine ganze Schachpartie, die er einst mit dem Verstorbenen gespielt hat. Ich musste zwischendurch so an schwarze britische Komödien denken, die ähnlich wirken. Wie haben Sie das entworfen, dieses Setting mit diesen Details?
Ich glaube, das ist auch einfach, so entspringt auch so ein bisschen meiner eigenen Fantasie. Also was macht man, wenn man in dieser Situation ist? Also man beobachtet, und ich glaube, es entstehen dann einfach so absurde Szenen im Kopf auch. Also man muss das ja irgendwie anfühlen, das, was man sieht oder das, was man hört. Und ja, so ein Schwein, das fand ich doch äußerst unpassend und dann deswegen vielleicht auch wieder wahnsinnig passend, so ein Spanschwerkel da.
Ich war fast versucht, diese Schachpartie nachzuspielen, war dann nur zu faul, um das Brett aufzubauen. Die Partie, die gibt es tatsächlich, ne?
Die gibt es tatsächlich, ja, die können Sie tatsächlich so nachspielen, wie sie ist.
Und das heißt, Sie haben sozusagen geguckt und dann haben Sie es dem Onkel in den besoffenen Mund gelegt.
Genau, richtig.
Der Verstorbene war, ein weiteres realistisches Detail, war Astronom. So kommen Sonne, Mond und Sterne ins Spiel. Auch da haben Sie ja richtig sorgfältig recherchiert mit allerlei astronomisch-astrophysikalischen Details. Ich habe da noch beim Lesen gedacht, das hätte man sich auch einfacher machen können, aber Sie wollten es genau haben. Warum?
Das ist auch im Rahmen der Recherche einfach entstanden. Ich habe mich regelrecht überflutet mit diesen ganzen Bildern, die es da gab und den ganzen Informationen. Und wenn man das dann alles sacken lässt, dann bleiben die wichtigsten Dinge einfach sitzen im Kopf und die beschäftigen einen dann. Und es, doch, ich wollte schon, dass es passt, auch dass es zeitlich passt mit den Jahren. Ich glaube, das ist das Pendant zu dem, was dann so unglaublich abstrakt wird und teilweise auch verrückt. Also es braucht immer so einen Gegenpol. Man kann nicht einfach nur so rumspinnen, sondern man braucht auch irgendwie einen Fixpunkt.
Was war das denn für ein Vater, dieser Wissenschaftler, der da halt doch auch ein so eheliches Doppelleben geführt hat oder eben so einen Fleck in seiner Vita?
Ja, man weiß ja nicht, wie lange das nun angedauert hat, dieses Doppelleben. Aber ja, jemand, der sich dann am Ende versteckt hat. Also ich hatte mir vorgestellt, es ist ja jemand, der ja nun auch immer dann nachts arbeitet und wenn andere Leute schlafen und wenn die anderen Menschen wach sind, dann muss er eben schlafen. Also er ist halt sehr zurückgezogen und der Himmel oder das All ist ja auch so eine Art Sehnsuchtsort und dort hält er sich halt auf. Gedanklich und natürlich auch beruflich.
Und was bedeutet es für diesen Gustav Zinn? Sie haben ihm den Beruf des Fluglotsen gegeben. Also die erste Szene spielt sozusagen auf einer Insel, wo er an einem Flughafen an einem Tower sitzt und ja den Flug kontrolliert. Das Motiv wird nicht aufgenommen, aber es hat natürlich irgendwie schon etwas Schlagendes. Ne? Es ist sozusagen auch jemand, der etwas kontrolliert. Was bedeutet es denn für diesen Mann jetzt, mit dieser Familiengeschichte auf diese Weise konfrontiert zu werden?
Ich denke, für ihn bedeutet es mehr, als es für die Mutter bedeutet hätte. Weil sie hat ja diesen Satz für sich, Dinge passieren Menschen auch, den er für sich zwar irgendwie übernommen hat, also es ist sozusagen weitergegeben von der Mutter an ihn, aber ihm fällt diese Zusammenfassung ja wesentlich schwerer als der Mutter selbst. Also insofern ist es für ihn, obwohl es ja eine Generation überspringt, denke ich, wesentlich schwerer damit umzugehen.
Dinge passieren Menschen auch. Jetzt haben Sie diesen Satz genannt, der öfter schon zitiert wurde. Er soll der Auslöser gewesen sein, auch für Sie, dieses Buch zu schreiben. Was hat dieser Satz für Sie ausgelöst?
Ja, der ist einerseits ja sehr tragisch, wenn man sich selbst mit irgendeinem Ding vergleicht. Also, ne? Und er hat aber auch irgendwie was Humoristisches für mich. Also man ist so ein bisschen entsetzt, wenn man diesen Satz hört, Dinge passieren Menschen auch. Und gleichzeitig kann man sich aber auch eine Figur vorstellen, durchaus, die das lächelnd sagt. Und das war genau das, was mir irgendwie für die Mutter passend erschien. Ja.
Was einen ganz schnell in den Bann zieht, wenn man also auch die Konstruktion passiert hat, ist die Sprache. Ich habe länger gebraucht, um darüber nachzudenken, wie macht sie das eigentlich? Warum klingt das so tiefgehend und ist gleichzeitig so leicht? Ja, es klingt irgendwie auch so cool zwischendurch. Und dann trotzdem merkt man, meine Güte, da geht eine richtige menschliche Tragödie wird hier entfaltet. Wie haben Sie diesen Stil entwickelt? War der so einfach da?
Ja, der war tatsächlich da. Also natürlich im Nachgang guckt man dann nochmal, wo irgendwie mehr Kürze rein muss und wo es Platz gibt für Poesie, ohne gleichzeitig kitschig zu sein. Das ist mir sehr wichtig. Also gerade wenn man halt mit so Planeten und Sternen arbeitet, ist ja die Gefahr da, dass es dann unglaublich kitschig ist. Und da muss man halt dann nochmal immer so ein bisschen nachjustieren und gucken, okay, ab wann reicht's denn jetzt? Also beispielsweise so eine Kirche muss man ja gar nicht ellenlang beschreiben. Habe ich zwar im Vorlauf und habe es dann rausgekürzt, weil es völlig reicht zu sagen, da stand sie also, die Kirche, auf ihrem Hügel am Rande der Stadt. Fertig, aus. Was, ne? Also da muss man dann nochmal gucken, was reicht.
Und Gustav Zinn setzt sich auch erst gar nicht mal zu den Trauernden, sondern erst zum Organisten.
Das ist richtig, ja.
Alexander Regelt, vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute für Sie und Ihren Roman Sonne, Mond, Zinn im Verbrecherverlag erschienen mit 124 Seiten für 19 Euro.